Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP gab das vorläufige Ergebnis nach Auszählung der Stimmen fast aller Wahlbezirke bekannt. Die Partei des Rechtspopulisten Wilders liegt auf Platz 2. Wahlsieger Jetten sprach von einem historischen Sieg. Er werde versuchen, so schnell wie möglich eine Regierung der breiten politischen Mitte zu bilden. Mögliche Partner sind die Christdemokraten und die rechtsliberale VVD. Allerdings ist noch eine vierte Partei für eine stabile Mehrheit nötig. Wilders hat die Wahlniederlage bisher nicht anerkannt. Das offizielle Ergebnis wird für Montag erwartet. Mehrere Tage nach dem Durchzug von Hurricane Melissa in der Karibik wird das Ausmaß der Zerstörungen sichtbar. Das Welternährungsprogramm bezeichnete die Lage in Jamaika als apokalyptisch. Der Direktor des Programms Bogart sagte nach einem Besuch in der besonders betroffenen Küstenstadt Black River im Südwesten der Insel, es sei alles zerstört. Die Menschen müssten auf der Straße schlafen. Viele Orte sind laut den Behörden nicht erreichbar. Die Menschen könnten nicht mit Lebensmitteln versorgt werden. Die Zahl der Todesopfer in der Karibik stieg auf rund 50. Bundesjustizministerin Hubig hat sich zufrieden darüber gezeigt, dass die anlasslose und verpflichtende Kontrolle von Internetchats nicht umgesetzt wird. Die EU-Staaten stoppten den Plan. Auch die Bundesregierung war dagegen. Hubig sagte, es würden keine roten Linien überschritten. Elementare Bürgerrechte müssten auch im digitalen Raum gewahrt bleiben. Die SPD-Politikerin begrüßte einen Kompromissvorschlag Dänemarks, der auf Freiwilligkeit setzt und eine bisherige Vereinbarung verlängert. Die Pläne für eine verpflichtende Chatkontrolle sahen eine Überwachung von Online-Plattformen wie WhatsApp vor, als Maßnahme gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern. Nach dem Willen der EU-Kommission sollten Chats automatisiert gescannt werden, um Nachrichten mit kinderpornografischen Inhalten zu finden und bei Ermittlungsbehörden anzuzeigen. Die Vogelgrippe hat sich mittlerweile auf Geflügelbetriebe in 10 Bundesländern ausgeweitet. Seit Anfang September wurden 48 Ausbrüche registriert, wie das Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald mitteilte. Mehr als 525.000 Tiere seien getötet worden. Am häufigsten betroffen waren Betriebe in Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In zahlreichen Landkreisen in Deutschland gilt inzwischen eine Stallpflicht für Geflügel, um den Kontakt zwischen Haus- und Wildvögeln zu verhindern. Die Vogelgrippe hat vor allem unter Kranichen ein Massensterben ausgelöst. Allein in Brandenburg gab es mehrere tausend tote Tiere. Nach dem Diebstahl im Louvre in Paris sollen die Sicherheitsmaßnahmen noch in diesem Jahr verstärkt werden. Das kündigte die französische Kulturministerin Dati im Sender TF1 an. Demnach sollen vor dem Museum Vorrichtungen angebracht werden, damit Fahrzeuge nicht bis zum Gebäude gelangen. Zudem werde es im Sicherheitsbereich organisatorische Veränderungen geben. Die Ministerin räumte ein, dass die Sicherheitsvorkehrungen unzureichend gewesen und das Einbruchsrisiko unterschätzt worden sei. Mehrere Täter hatten sich am 19. Oktober mit einem Lastenaufzug Zugang im ersten Stock des Museums verschafft. Dort stahlen sie zahlreiche Schmuckstücke. Ihr Wert wird auf 88 Millionen Euro geschätzt. Von der Beute fehlt jede Spur. Mittlerweile wurden 7 Verdächtige festgenommen. Vom chinesischen Weltraumbahnhof Jiuquan sind 3 Astronauten zur Raumstation Tiangong gestartet. Die Mission dient dem turnusmäßigen Austausch der Crew im All. Erstmals sind auch 4 Mäuse an Bord, die für Experimente in der Schwerelosigkeit genutzt werden. Zudem sollen die Raumfahrer an der Außenseite der Station Schutzschilde gegen Weltraumschrott anbringen. China investiert hohe Summen in sein Raumfahrtprogramm. Bis 2030 will die Volksrepublik eine bemannte Mission zum Mond schicken. Das Wetter: in der Nacht Durchzug von Wolkenfeldern, von der Nordsee bis an die Saar etwas Regen, sonst niederschlagsfrei. Im Süden örtlich Nebel. Abkühlung von West nach Südost auf 12 bis 2 Grad. Morgen von Westen her ausbreitende dichte Wolken und Regen, am Nachmittag den Nordosten und die Mitte erreichend, sonst meist sonnig. Höchsttemperaturen von 12 Grad im Nordosten bis 20 Grad im Südwesten. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit. mit Vivian Perkovic.
Ja, ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute an Halloween, wo manche gezeigt haben, was sie am Kürbis können und andere an der Sense beim Trick or Treat, also beim Süßigkeiten laufen. Zur Feier des Tages spielen wir in dieser Fazitsendung nur Zombie-, Blut- oder eben vampirbezogene Musik, gleich zum Beispiel den Song Dracula von Tame Impala, und dann gucken wir zu Mumien ins Grand Egyptian Museum. Das wird morgen eröffnet, und wie die am besten in Szene gesetzt werden. 7000 Jahre Geschichte kann man sich angucken im Grand Egyptian Museum in Kairo bei den Pyramiden von Gizeh. Die Geschichte der ersten Hochkultur der Erde samt kolossaler Statue wie der 11 Meter hohen von Ramses II., deren Oberkörper erst im vergangenen Jahr ausgegraben worden war. Oder die Schätze aus der Grabkammer von Pharao Tutanchamun. Aber auch die frühesten Spuren von Besiedlungen am Nil sind zu besichtigen. Auch der Museumsbau selbst ist gigantisch und voller Dreiecke, wurde seit 2009 gebaut, nur 10 Minuten Autofahrt entfernt von den Pyramiden von Gizeh. Und im vergangenen Jahr wurde ein Teil des Grand Egyptian Museum schon eröffnet, am Samstag jetzt das ganze Museum. Und vor der Sendung habe ich mit der Gestalterin der Ausstellung gesprochen, mit Shirin Brückner. Sie ist Chefin von Atelier Brückner, einem in Stuttgart ansässigen, aber international tätigen Architekturbüro, das spezialisiert ist auf Szenografie und schon auf 4 Kontinenten Ausstellungen konzipiert hat. Hallo Frau Brückner, Sie fliegen morgen wieder nach Kairo zur Eröffnung mit dem Bundespräsidenten. Danke, dass Sie vorher für uns Zeit haben.
Ja, ich freue mich sehr darauf.
Ihr Atelier Brückner hat 2016 die Ausschreibung für das Ausstellungskonzept gewonnen für eine Ausstellungsfläche von 40.000 Quadratmetern, auf denen die Artefakte aus dem Grab des Tutanchamun gezeigt werden sollen. Was an Ihrem Vorschlag hat denn das Museum überzeugt, sich damals für Sie zu entscheiden?
Ja, ich glaube, das war eine Ausschreibung, die international an 28 Büros ging. Und wir konnten uns eigentlich qualifizieren, weil wir wirklich auf allen Ebenen versucht haben, auf die Bedürfnisse des Museums einzugehen. Wir haben einmal versucht, den knappen Zeitrahmen darzustellen und zu zeigen, wie man das überhaupt hinkriegen kann. Dann haben wir versucht, eine Vision zu entwickeln, die aus den Inhalten, die das Museum vorgegeben hat, zeigt, wie dieses Weltmuseum letztendlich sein kann. Und dann, glaube ich, haben wir auch persönlich überzeugt, weil wir wirklich mit voller Emotion und mit Begeisterung an die Sache rangingen.
Wie haben Sie denn dann die Ausstellung entwickelt? Sie hatten ja nur 6 Monate Zeit, so knapp war der Zeitrahmen. Vor allem auch, wenn Sie nicht ständig vor Ort waren, also sowas wie so ein Lichteinfall oder überhaupt die Größendimension nicht spüren konnten die ganze Zeit.
Ja, ich glaube, es gab natürlich ein Kickoff-Meeting, um erstmal die architektonische Situation zu verstehen. Und dann gab es eigentlich einen ganz straffen Zeitplan. Wir haben uns immer 3 Wochen gearbeitet und sind dann eine Woche nach Ägypten gefahren zur Präsentation und zur Zusammenarbeit mit den Kuratoren. Und das haben wir über 6 Monate hinweg so weiterverfolgt. Und am Schluss stand das Konzept, die gesamte Planung.
Wie sieht denn die Szenografie jetzt aus? Also auch gerne ganz praktisch. Da ist ja dieser riesige Vorplatz, auf dem die Palmen klein scheinen wie Gänseblümchen. Dann steht eine riesige Stele mit Hieroglyphen. Daran vorbei gehe ich zum Haupteingang, gehe durch ein nach unten offenes Dreieck rein und dann?
Ja, dann betritt man das große Atrium und man sieht eigentlich das erste Exponat, das wir eigentlich verortet haben, den Ramses II., 15 Meter hoch, und natürlich ein imposanter Moment, mit dieser sich dieser Statue zu nähern, aber auch das gesamte Atrium ist imposant. Das Atrium ist letztendlich ein Verteiler zwischen den unterschiedlichen Funktionen im Museum, und man betritt da von dort aus die große Treppe, die Grand Stairs, die führt eben zu den Ausstellungsgalerien und wird flankiert von 90 Großstatuen, großformatigen Statuen aus den 4 verschiedenen Kingdoms. Und oben angekommen auf der Plattform gibt es dann einen Blick auf die Pyramiden, weil letztendlich die Architektur ja aus den Linien der Pyramiden entwickelt wurde, aus den Fluchtlinien. Mhm. Und mit diesem Blick betrete ich dann die Tutanchamun-Galerie, das Highlight des ganzen Museums.
Was ist da los? Also wie inszeniert man Schätze aus jahrtausendealten Gräbern?
Was wir vorgefunden haben, waren letztendlich große, große Ausstellungshallen, 80 Meter lang, 15 Meter breit, Tageslicht. Ja, und wir haben Exponate, die mit 50 Lux ausgestellt werden sollten. Insofern,
wie hell ist das?
50 Lux ist dunkel.
Okay.
Also ist letztendlich sehr, sehr dunkel. Wir haben Textilien, wir haben Holz, wir haben Gold. Also wir haben einen Exponatmix und in diesem Exponatmix müssen wir immer nach dem hochwertigsten Exponat gehen. Mit den höchsten Anforderungen, meistens Textil in dem Fall, und da gilt 50 Lux. Mhm. Das heißt, wir haben erstmal eine komplette Verdunkelung der Galerie vorgenommen und haben dann gestalterisch zwei Inlays reingelegt, Elemente, die einen Rahmen schaffen zur Präsentation der Exponate, aber auch einen szenografischen Rahmen. Das ist einmal ein kuratorischer Pfad, auf dem werden alle Exponate ausgestellt, und dann gibt es begleitend den Pfad der Sonne. Und es ist letztendlich ein Deckenelement, ein Lichtelement, was dynamisch beleuchtet ist und was den Besucher begleitet auf dem gesamten Ausstellungsparcours und eben auch ein Symbol ist für die Sonne, die letztendlich in der ägyptischen Mythologie eine große Rolle gespielt hat und den Weg vom Leben zum Leben nach dem Tod begleitet hat.
Und jetzt als Museumsbesucherin ist man dann ja gewohnt, da ist das Exponat, irgendwo ist das Schild, das mir erklärt, was ich denn da jetzt sehe. Wie haben Sie das gelöst?
Ja, also die Exponate, wir haben wirklich sensationelle Exponate und diese Exponate sprechen eigentlich schon für sich. Wir haben natürlich erklärende zusätzliche interpretative Elemente, wir haben Grafikelemente, Illustrationen sehr viele und wir haben auch einige Medienelemente. Die sind aber eher zurückhaltend und wir versuchen die Exponate zum Sprechen bringen. Die Exponate sind unsere Storyteller und alle anderen Medien sind eigentlich dienende Medien.
Und wie erzählen denn die Exponate ihre Geschichte? Dadurch, dass sie da einfach stehen?
Es geht erstmal um die Platzierung innerhalb der ganzen Galerie. Als Beispiel zum Beispiel, es gibt den ganzen Bereich der Alltagsgegenstände, Daily Life. Mhm. Und da werden Exponate in Vitrinen inszeniert. Es gibt zum Beispiel eine Jagdvitrine mit Pfeil und Bogen und werden in kleinen Inszenierungen innerhalb der Vitrinen entwickelt, die dann erklären, wie diese Exponate letztendlich benutzt würden. Mhm, so dass Exponat eben nicht nur als Artefakt und als künstlerisches Objekt gesehen wird, sondern in den Kontext gesetzt wird.
Dieses Museum ist ja das Prestige-Bauwerk für den ägyptischen Präsidenten al-Sisi. Wie war denn die Zusammenarbeit nicht nur mit dem kuratorischen Team, das Sie eben schon angesprochen haben, sondern auch mit der Militärregierung?
Ja, also ich glaube, für uns war es natürlich das erste Mal und ich war auch ehrlich gesagt überrascht, als wir die erste Präsentation vor unseren Kunden hatten, als die Projektleiter im Militäroutfit kamen. Das war erstmal gewöhnungsbedürftig, aber letztendlich zählt ja Kompetenz und auf Seiten der Projektleitung waren auch Architekten und Ingenieure am Werk und die waren auch gewohnt, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen auch durchzutragen und für Entscheidungen gerade zu stehen. Und das war bei einem großen Projekt wie diesem, wo eine Vielzahl von Einflüssen zu handeln sind, war das eigentlich positiv. Und nur so haben wir es auch geschafft, die Gestaltung innerhalb von 6 Monaten letztendlich dann auch zu entwickeln.
Und welches ist Ihr Lieblingsstück? Wo finden Sie die Szenografie, die Inszenierung? Wo hat Sie am meisten Ihr Herz erwärmt?
Also ich meine, die Maske ist natürlich das Highlight-Objekt schlechthin. Was mir im Gegenzug zur Maske oder zusammen mit der Maske wirklich mich sehr berührt, sind die kleinen Chapti-Figuren. Zwischen 300 und 400 Stück sind es. Das sind die kleinen Figurinen, die als Grabbeilage für Tut eben dazugegeben werden. Und die helfen ihm, die Arbeit im Jenseits zu verrichten.
Oh.
Die sind seine Stellvertreter
seine
zum Arbeiten.
Ja,
genau. Und ich finde diese Geschichte, die erzählt wird von dieser mit diesem Highlight-Exponat von einer Maske und dann diesem Massenexponat, diese Chaptis, das ist schon allein ein Storytelling und das gefällt mir besonders gut.
Vielen Dank, Shirin Brückner. Dann viel Freude morgen bei der Eröffnung des Grand Egyptian Museum.
Ich freue mich.
Alles Gute, ja. Danke.
Dankeschön. Schönen Abend.
Danke. Am Staatsballett Berlin ist Christian Spuck seit der Spielzeit 23/24 Intendant und hat nicht nur die tolle Tänzerin Leroy Mogettel von Zürich mitgebracht, sondern auch Platz gemacht für einen Artist in Residence. Das ist seit 2 Jahren der Spanier Markus Morau. Der arbeitet interdisziplinär, ist also auch Bühnenbilder, Fotograf, Lichtdesigner und natürlich Choreograf. Für das Staatsballett Berlin hat er sich Wunderkammer ausgedacht, ein Tanzstück, das sich beschäftigt mit den Wunderkammern der Jahrmärkte, den Kuriositätenkabinetten, die mit allerlei Unrecht und auch dem der Kolonialzeit zusammenhängen. Es geht aber auch um die Wunderkammern, die Berlin dann später während der Weimarer Republik in seinem Nachtleben hatte und auch heute noch hat. Unsere Kritikerin Elisabeth Nehring war heute in der Uraufführung. Was ist denn in diesen Wunderkammern von Markus Morau, Elisabeth?
Also es sind auf jeden Fall eben nicht die Artefakte aus Kunst und Wissenschaft, Naturwissenschaft, aus diesen historischen Wunderkammern, die hier irgendwie 1:1 abgebildet werden. Es sind eher so Bilder und Szenen, die hier entstehen, die so einer Privatfantasie des Choreografen entsprungen sind. Vielleicht in Analogie dazu, dass ja die historischen Wunderkammern auch alle private Sammlungen waren. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Und wie du es schon gesagt hast, Moraus Wunderkammer hat ganz viel mit dem Nachtleben von heute zu tun, aber auch mit den Kabarets und Clubs der 20er Jahre, gerade in der Ästhetik. Die TänzerInnen, die tragen so ganz enge Bodysuits mit allerlei Glitzer um die Hüften, so Fransen, Federn, benietete BHs, also ein bisschen Sadomaso ist mit drin. Man sieht diese typischen Bubikopf-Frisuren am Anfang der 20er Jahre. Das sind so angeklebte Perücken, ausladende Perücken dann später mit langen Haaren. Also es wird schon auch ästhetisch so ganz viel ineinander getan. Und dieses Überbordende, auch in der Ästhetik, in den Szenen, das ist vielleicht auch im übertragenen Sinne eine Analogie zu den Wunderkammern von damals.
Und inwiefern zeigt sich jetzt, dass er eben, also Morau, nicht nur Choreograf ist, sondern eben auch ein Mensch vom Licht und vom Fotografieren?
Also er denkt schon sehr szenisch, sehr groß, würde ich sagen. Mitunter wirken die Bilder in ihrer ja fast schon Bombastik wie aus der Oper abgeschaut oder für die Oper gemacht. Das Licht wird sehr dramatisch eingesetzt. Er spielt ganz viel mit dem Kontrast zwischen dem einzelnen Körper und dem kollektiven Körper. Es gibt unendlich viele kollektive Szenen, in denen sich die Gruppe gemeinsam in so Wellenbewegungen hin und her bewegt. Das ist ja sehr typisch für ihn. Das schafft auch Effekte. Aber gleichzeitig habe ich heute viel stärker als in den vorigen Produktionen den Eindruck gehabt, oder deutlich gesehen, dass Morau nicht aus dem Tanz kommt und aus der Choreografie und schon gar nicht aus der Bewegungsforschung, sondern dass er Bewegungselemente nimmt wie Versatzstücke eigentlich und einsetzt, ohne da wirklich einen ganz eigenen Stil draus zu entwickeln. Ich fand es in vielen Stellen leider ganz schön dünn choreografisch. Und ich könnte jetzt mal aus dem Stand so 3 Choreografinnen nennen, also an die ich mich, um es freundlich zu sagen, wirklich stark erinnert gefühlt habe in verschiedenen Szenen. Also Sharon Ayal war da ganz klar mit drin, Hofe Schächter und Florentina Holzinger und wahrscheinlich noch andere. Also damit war ich nicht so ganz glücklich heute.
Holzinger hätte ich auch vermutet, wenn es um Körperverschiedenheiten geht und so weiter. Was will denn Morau damit erzählen?
Ihn interessiert das Bizarre, das ist ganz klar. Dazu benutzt er zum Beispiel so das klassische Ballett und bricht die Linien, er verzerrt die, er bricht sie auf. Es gibt dann diese Szenen, die an die Unterhaltungsshows der 20er Jahre erinnern, an glanzvolle Auftritte, Babylon, Berlin. Aber auch das liegt immer so eine Spur daneben. Es wird ein großer Spiegel aufgefahren, der ein Zerrspiegel ist. Also alle Bewegungen werden verdoppelt, aber eben gleichzeitig auch so ins Bizarre gezogen. Und ich habe schon den Eindruck, Er möchte in Erstaunen versetzen, er möchte sich selber erstaunen und leider findet er dazu aber auch zum Teil ganz banale Bilder und auch leider auch sehr abgegriffene. Es geht darum, wer ist der andere, und da erfindet er so Figuren, die haben dann auf einmal ganz breite Hüften oder die haben ganz andere Körperumfänge als alle anderen, und er ruft damit aber eigentlich wieder so Stereotypen auf von den Bildern des anderen, die wir jetzt eigentlich so gar nicht mehr unbedingt sehen wollen. Er gibt auch der Gruppe
mit, die schon irgendwie verdemokratisiert wurden eher, ne?
Ja, und wo man jetzt also heute ja auch so ein Cripping Up als Begriff dafür hat, dass man also jetzt, wenn man das andere darstellen will, jetzt bitte nicht jemanden über die Bühne hinken lassen möchte. Und das passiert hier aber, und das fand ich eigentlich ärgerlich heute Abend daran, obwohl sehr viele Szenen geschaffen werden, die auch wirklich einen starken Effekt haben, aber auf die Frage, was erzählt er eigentlich, weiß ich nicht.
Vielleicht die Frage ein bisschen kleiner, weil wir ja auch dieses koloniale Erbe von Kuriositätenkabinetten erwähnt haben. Hat er dazu denn überhaupt eine Aussage, oder gibt es irgendeine Aussage zu diesem, dem anderen und dem Kollektiv und wie man damit umgeht, auch in diesem Wundern, das steht ja drüber, aneinander?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich werde heute so überwältigt mit Effekten und habe aber wirklich keinen Kern da drin gefunden. Und deswegen war ich auch ein bisschen sauer nach einer Weile. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das Stück heute Abend sehr gut angekommen ist. Also ganz viele Leute im Publikum waren jetzt sehr begeistert. Es gab auch Standing Ovations. Also es hat schon die Leute angesprochen. Und andererseits muss ich sagen, also wenn es auch irgendwie um die Faszination am Clubleben geht, ja, an der Dunkelheit, irgendwie an diesen anderen Welten, da haben wir natürlich in den letzten Jahren im Tanz unheimlich viel zu gehabt irgendwie. Also da denke ich auch nochmal an verschiedene andere Choreografen. Und da kommt mir dieses Stück fast ein bisschen epigonal vor, als wenn es so in einer Reihe von Stücken steht, die sich jetzt mit Clubkultur beschäftigen und die das aber nochmal irgendwie auf so eine Spitze treiben, aber gleichzeitig nichts wirklich da nochmal Neues, Interessantes, einen neuen Dreh rausziehen.
Also Wunderkammer hört sich nicht so an wie eine Empfehlung von Elisabeth Nehring, hatte heute Uraufführung am Staatsballett Berlin. Danke.
Danke.
Was soll denn ich hier in Illyrien? Mein Bruder ist in Elysien.
Ja. Ja, überleben soll Viola da erstmal auf dieser Rettungsinsel Illyrien. So geht's los, die Inszenierung von Was ihr wollt am Berliner Ensemble von Anto Romero Núñez. Und dann, wie es mich bei Shakespeare immer fertig macht, geht das los, das Verkleidungs- und Verliebespiel. Shakespeare hat Núñez schon öfter inszeniert, in Basel den Sommernachtstraum. 2023 war dann auch eingeladen zum Theatertreffen, vor wenigen Wochen auch in Basel, etwas ernster den Hamlet und jetzt wieder lustiges Chaos mit Was ihr wollt. André Mumot kommt gerade aus dem Theater, hallo.
Hallo.
Also Handlung kompliziert, Schiffbruch, Viola ist in diesem fremden Land, verkleidet sich als Mann und will die Insel erkunden und dann komplizierte Liebes- und Identitätswirrnisse. Núñez spielt auch immer gern mit dem Vertauschen von Geschlechterrollen. Hier ist es das Thema des Abends. Ist das vor allem lustig oder gibt es da auch ernste Aspekte?
Na, es ist schon vor allen Dingen lustig. Es ist insgesamt wirklich mit Vollgas ein Komödienabend, wie man es eigentlich auch von dem Regisseur kennt. Und dieses Geschlechtertauschthema, man darf ja auch nicht vergessen, hat ja bei Shakespeare selber schon eine große Rolle gespielt, weil ja zu Shakespeares Zeit alle Frauenrollen sowieso von Männern gespielt werden mussten. Deswegen kommt da natürlich nochmal eine zusätzliche Ebene auch hinein. Wenn hier sozusagen ein Mann eine Frau spielt, die einen Mann spielt. Und so ist es auch so ein bisschen an diesem Abend, weil eben nicht nur die Viola, die von Amelie Wilberg gespielt wird, die Geschlechteridentität tauscht, sondern auch die Schauspieler um sie herum zum Teil. Das heißt, der Haushofmeister Malvolio wird von der Schauspielerin Bettina Hoppe gespielt und auch die Gräfin Olivia, eine ganz zentrale Figur, wird von einem Mann gespielt, Sebastian Zimmler. Und somit ist es gar nicht mehr so klar zu unterscheiden, wer spielt da eigentlich mit seinem eigenen Geschlecht oder wer spielt eine zusätzliche Rolle. Rolle. Und das wird ganz charmant genutzt. Aber natürlich auch, wie Sie ja schon gesagt haben, führt das zu diesen typischen, unglaublich komplizierten Querelen. Wer verliebt sich da in einen Mann, in einen Mann, in eine Frau? Man steigt überhaupt nicht mehr durch. Am Ende wissen auch die Figuren auf der Bühne überhaupt nicht mehr, in wen sie sich eigentlich verliebt haben. Und da gibt es zumindest eine ganz pfiffige Lösung von dieser Produktion, weil die dann nämlich einfach zu viert so eine polyamoröse Beziehung eingehen. Und das ist eigentlich auch sehr konsequent, muss man sagen, weil dass die sich dann am Ende doch wieder ganz ordentlich in Heteropaare aussortieren, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn.
Ja, genau. Ich hätte nämlich auch gedacht, 2025, who cares, wer mit wem und was da irgendwie draufsteht an irgendwie Buchstabenkonzepten. Was für eine Bühnenwelt ist das denn? Also Kostüme, Requisiten, wie sieht dieses Illyrien aus am Berliner Ensemble?
Das ist ganz, ganz reduziert. Interessanterweise scheint so die Plastiktüte, die das entscheidende ästhetische Kriterium in dieser Bühne von Matthias Koch zu sein. Es gibt am Anfang, da gibt es diesen Schiffbruch mit großem Unwetter und da wird eine gigantische Plastiktüte aufgeblasen auf dieser Bühne und auch sonst gibt es Plastiktüten.
Wie gigantisch die immer wieder, ist sie denn? Drei Meter?
Die ist so gigantisch, dass sie den gesamten Bühnenraum füllt und da auch die Figuren gewissermaßen drin ertrinken. Und man könnte vielleicht auch sagen, dass diese ganze Bühnenhandlung nur der Traum von ertrinkenden Figuren ist. Das ist dann vielleicht so eine dann doch etwas poetischere Idee, die dem Ganzen zugrunde liegt. Aber eigentlich geht es hier ums Spiel. Und das ist auch sehr typisch für den Regisseur Anto Romero Nunes. Der zeigt, dass das Theater eigentlich ein Freiheitsraum ist. Und er nimmt den Shakespeare, um mit dem Ensemble wirklich das Spielen vorzuführen. Das heißt, er braucht eigentlich gar keine Bühne und er braucht auch keine Requisiten. Die Darstellerinnen und Darsteller sagen, welche Geräusche sie machen zum Beispiel. Sie spielen in einer Stelle die Vögel, die im Park zu hören sind. Das ist wahnsinnig witzig und sehr, sehr hübsch auch gemacht. Es wird mit diesen kleinen, feinen Einfällen gespielt und gezeigt, wir können nicht nur unsere Identität austauschen, unser Geschlecht austauschen, wir können ja eigentlich alles vortäuschen, was wir wollen, denn das ist Theater.
Musik wird auch angekündigt. Welche Rolle hat die?
Es wird gesungen, es wird gespielt. Der Narr von Veit Schubert gespielt, setzt sich mehrmals ans Klavier, singt auch einige Lieder, die man aus anderen Shakespeare-Stücken kennt und die dann ernsteren Ton reinbringen. Insgesamt geht es viel um diese Frage, was ist eigentlich die Aufgabe auch von Komik, von Humor? Der Narr ist so wahnsinnig wichtig und es gibt eben auch noch eine Nebenhandlung mit den ständig besoffenen, aber durchaus liebenswürdigen Witzfiguren, die dann noch so mit hinzukommen. Und die sind auch ganz herrlich gespielt, angeführt von Sir Toby Rülps, wie es in der etwas drastischen Übersetzung von Thomas Brasch heißt, gespielt von Meve Metelka. Nochmal eine Geschlechtertauschung an dieser Stelle. Aber es gibt da eben zum Beispiel dann auch einen Ritter, Sir Andrew Leichenwang, gespielt von Maximilian Diehl. Ich glaube, das war der Publikumsliebling des Abends. Der war unglaublich lustig. Ein wahnsinnig großer Mann, der aber ganz ungeschickt ist und auch eigentlich ein Angsthase. Und es ist sehr, sehr, sehr fein und lustig gespielt. Und dann ist
aber lustig im Sinne von so Slapstick oder ist das noch, gibt es Wortwitz? Was ist
Wortwitz,
das für eine Art von
Wortwitz
Lustigkeit?
Wortwitz spielt eine ganz große Rolle, auch schon in dem Shakespeare-Stück natürlich und wird auch akzentuiert in der Inszenierung sehr stark. Aber da wird auch Slapstick aufgeführt. Da gibt es ein wunderschönes Duell mit Hammer und Forke aus dem Garten und da wird also das klassische Degenduell auf die Schippe genommen, auch mit starken Slapstick-Effekten und diese Komik ist auch manchmal sehr drastisch und auch sehr albern, aber immer wieder gibt es da hinreißende Momente. Ich möchte mal Bettina Hoppe hervorheben als Haushofmeister Malvolio. Das ist eigentlich die unsympathischste Figur des Abends und da ist wirklich große Charakterkomik zu sehen, wie Bettina Hoppe diese Figur uns sympathisch macht. Der wird da fürchterlich in die Irre geführt und macht sich lächerlich, dieser Malvolio. Und sie schafft es, dass es einerseits unglaublich lustig ist, wie der sich da blamiert und gleichzeitig ans Herz geht. Und das zeigt natürlich auch die Größe des Abends. Ich hätte mir an einigen Stellen ein bisschen mehr Tiefgang tatsächlich in der Auseinandersetzung mit dem Thema gewünscht. Aber es ist ein praller, ein starker, ein wirklich lustiger und mitreißender, aber auch sehr langer Shakespeare-Abend. Das waren schon über 3 Stunden, 3 Stunden 15 mit Pause. Das hätte auch ein bisschen gerafft werden können. Aber die Spielfreude auch des Ensembles war auch an diesem Abend wieder wirklich bemerkenswert und hat große Freude gemacht, auch beim Publikum. Und es gab Standing Ovations auch für den Regisseur.
Vielen Dank, André Mumot, über Was ihr wollt vom Berliner Ensemble.
Nach dem Diebstahl im Pariser Louvre soll das Museum noch in diesem Jahr zusätzlichen Schutz erhalten. Das gab Frankreichs Kulturministerin Dati bekannt. Zum Beispiel sollen vor dem Museum Vorrichtungen gegen Fahrzeuge errichtet werden, die als Rammböcke genutzt werden können. Ein von Dati in Auftrag gegebener Bericht hatte eine chronische Unterschätzung des Einbruchsrisikos festgestellt. Bei dem Raubzug am 19. Oktober wurden Schmuckstücke früherer Königinnen und Kaiserinnen im Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen. Inzwischen wurden 7 Verdächtige festgenommen. Im US-Bundesstaat Kalifornien sind mehr als 1000 Museumsobjekte aus einem Außenlager des Oakland Museum of California gestohlen worden. Der Einbruch ereignete sich bereits am 15. Oktober. Museumsdirektorin Lori Fogarty sagte, das Museum gehe erst jetzt an die Öffentlichkeit, da die gestohlenen Objekte nun auf Flohmärkten, im Antiquitätenhandel oder in Pfandhäusern auftauchen könnten. Sie vermute, dass es sich eher um eine Gelegenheitstat als um einen gezielten Kunstraub handelt. Zu den gestohlenen Objekten gehören Körbe indigener Völker, Schmuck, gravierte Walross-Stoßzähne und Alltagsgegenstände, die die Geschichte Kaliforniens erzählen. Bereits 2013 war ein Mann ins Museum eingebrochen und hat eine Schmuckschatulle aus der Zeit des kalifornischen Goldrauschs gestohlen. Mit Hilfe der Öffentlichkeit konnte das Stück damals in einem Pfandhaus aufgespürt werden. Über 200 Orgelstücke hat Johann Sebastian Bach geschrieben. In der Thomaskirche Leipzig erklingen sie alle hintereinander. Der 22-stündige Orgelmarathon hat heute Mittag begonnen und wird bis morgen Vormittag dauern. Thomas-Organist Johannes Lang spielt alle 235 Orgelwerke in 14 Konzertabschnitten zu jeweils 90 Minuten. Bei der Auswahl und der Reihenfolge der Stücke habe ein Bach-Experte geholfen, sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
Es muss bei dem riesigen Bachschen Orgelövre gewisse Regeln einfach geben. Weil zum Beispiel gibt es von verschiedensten Werken Frühfassungen und Spätfassungen. Welche Fassungen wählt man dann eigentlich aus? Für die gute Anordnung der Werke war es natürlich wichtig, einen interessanten dramaturgischen Rahmen zu haben. Deswegen haben wir jetzt also eine wunderbare, sehr interessante Anordnung in einer schönen Mischung zwischen freien und choralgebundenen Werken. Und die sind eben sortiert nach dem Ablauf des Kirchenjahres.
Organist und Thomaskantor Johannes Lang im Deutschlandfunk Kultur. Johann Sebastian Bach war von 1723 bis zu seinem Tod 1750 selbst Thomaskantor in Leipzig. Sein Grab befindet sich im Altarraum der Kirche. Der Maler Bernhard Heisig zählte zu den wichtigsten Künstlern in der DDR und schuf bis zu seinem Tod im Jahr 2011 zahlreiche Werke. Die Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt haben nun ein neu erworbenes Ölgemälde von ihm präsentiert. Das Luther-Porträt stelle eine große Bereicherung der Sammlung dar, sagte die Leiterin der Wittenberger Luther-Museen, Anne-Katrin Ziesack. Das Bild sei 2009 entstanden und zähle zu Heisigs Spätwerk. Es zeigt den Reformator Martin Luther mit einer Schriftrolle in der Hand und erhobenem linken Zeigefinger. Bernhard Heisig starb 2011. Besonders bekannt sind seine großen historisch-politischen Panoramen, die auch im Reichstagsgebäude in Berlin zu finden sind.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. I never had sexual relationships with that woman. Die Liste der Aussagen von Politiker, denn dann muss man hier eigentlich nicht, die sich später als definitiv falsch herausstellen, die ließe sich fortsetzen. Gerade hat der amerikanische Präsident Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen und gestern vor Journalisten gesagt, das Thema Taiwan, das sich China seit Jahrzehnten einverleiben will, das wurde gar nicht besprochen. Gehört dieser Satz auch auf die Liste? Werden wir sehen. In der jedenfalls angespannten Lage in Taiwan eröffnet morgen in der Hauptstadt die 14. Taipei-Biennale. Die Kuratoren sind Till Fellrath und Sam Badawil, die in Berlin auch das Museum für Gegenwartskunst, den Hamburger Bahnhof, leiten. Und vor der Sendung war mir Till Fellrath aus Taipei zugeschaltet. Toll, danke, dass Sie wahrscheinlich mitten im Stress Zeit haben für uns.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Interesse.
Der Biennale-Titel heißt Whispers on the Horizon, dieses Flüstern am Horizont. Bezieht sich das auch auf die politische Situation in Taiwan?
Das bezieht sich auf ganz viele Dinge, die wir überall auf der Welt erleben momentan. Wir können das in Deutschland sehen, was wird geflüstert am Horizont, was sehen wir, was kommt auf uns zu. Es ist ein sehr poetischer Titel, einfach ein wenig das Thema nach Sehnsucht in dieser Biennale einzufangen.
Für mich klang das eher bedrohlich. Whispers on the Horizon ist so eher so wie die apokalyptischen Reiter, die da hinten in der untergehenden Sonne ranreiten.
Das kommt immer ganz auf den Kontext an. Also wenn ich an einem Meer zum Beispiel stehe, in den Horizont hinausschaue, kann das eine Sehnsucht nach fernen Ländern sein, nach fernen Städten, neue Menschen kennenzulernen. Es kann ein Aufbruch sein, aber es kann natürlich auch etwas Bedrohliches sein. Und das kommt eben immer ganz auf den Zusammenhang an. Grundsätzlich ist Sehnsucht ja etwas, was einfach gar nicht so klar definiert ist, nach was man sich unbedingt sehnt.
Wie würden Sie denn das für die Kulturschaffenden in Taiwan gerade sagen, in dieser geopolitischen Lage, die wahrscheinlich mit einem Präsidenten Trump und mit irgendwelchen möglichen Deals mit China vielleicht noch ein bisschen bedrückender ist als vorher? Also wie geht es den Kulturschaffenden in Taiwan im Moment?
Also grundsätzlich ist die Stimmung fantastisch. Das Leben geht auch ganz normal weiter. Viele der KünstlerInnen, die wir in der Ausstellung zeigen, freuen sich hier im Dialog mit vielen internationalen Positionen gezeigt zu werden. Also die Stimmung ist wirklich fantastisch. Und oftmals ist das vielleicht so, wenn man in einer Stadt ist, die international so in Beobachtung steht, ist es vor Ort dann vielleicht einfach ganz anders und das Leben geht einfach ganz normal weiter.
Sie haben 54 einheimische und internationale Künstler und Künstlerinnen eingeladen. Die Hälfte von denen ist unter 40 Jahre alt. 33 Werke haben sie in Auftrag gegeben. Was wird da zu sehen sein? Was gibt es zu erleben?
Ja, grundsätzlich gibt es eine ganz vielfältige Ausstellung, wo viele der beteiligten Künstlerinnen ihre Erfahrung von Sehnsucht teilen, Sehnsucht vielleicht nach einem anderen Leben, Sehnsucht hinsichtlich eines Menschen, den sie verloren haben oder einer Kindheit, die man nicht mehr erfassen kann. Es ist ein sehr breites Spektrum von künstlerischen Positionen, von Malerei zu Videoinstallationen, die eben auch ganz besonders für den Kontext der Biennale hier geschaffen worden sind. Zusätzlich haben wir viele Werke der Sammlungen des taiwanesischen Museums, des TIFAM hier in Taipei, mit hinzugeholt. Es war uns ganz wichtig, den Zusammenhang zur Sammlung dieses Museums, in dem die Biennale stattfindet, eben auch aufzugreifen und ältere, frühere Positionen zu zeigen.
Was ergibt sich da für ein Dialog? Also worum geht es in diesem Dialog dann von früher zu heute?
Ja, grundsätzlich ist die jüngere Vergangenheit von Taiwan ja sehr, sehr turbulent. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es viele, viele Umbrüche. Es gab eine lange Zeit der Militärdiktatur bis weit in die 80er Jahre hinein. Und die Taipei-Biennale ist wirklich auch gegründet worden in der Zeit des demokratischen Aufbruchs. Auch das Gebäude, in dem die Biennale stattfindet, zeugt von diesem Aufbruch. Es ist ein sehr zukunftsweisendes Gebäude, was ein wenig auch diese Sehnsucht vielleicht nach einem Aufbruch widerspiegelt. Und diese Architektur und der Dialog mit den Kunstwerken aus den früheren Generationen, die eben von ebenfalls anderen Zeiten von Sehnsucht oder von irgendeinem Wunsch, irgendwo anders dazuzugehören, zeugen.
Eigentlich leiten Sie ein Haus in Berlin, müssen dann aber wahrscheinlich auch öfter mal nach Taiwan zusammen mit Ihrem Partner. Wie organisiert man sich da?
Das ist richtig. Das Gute ist eben, dass wir das zu zweit machen, also dass wir ja auch Aufgaben teilweise aufteilen können unter uns. Und am Ende ist es so auch so, dass die Arbeit an der Biennale sich eben direkt auch wieder in der Arbeit mit dem Museum in Berlin widerspiegelt. Also viele der Positionen, es ist einfach ein Weiterdenken auch des Programmes im Hamburger Bahnhof. Viele neue Partnerschaften, auch fördernde Partnerschaften entstehen daraus. Und es ist am Ende, glaube ich, sogar ganz gut, dass man ein Bein auch noch international hat, um einfach dann auch diesen Austausch in Berlin fortsetzen zu können.
Das heißt, wenn es jetzt jemand nicht schafft, nach Taiwan, haben wir denn die Chance, in Berlin auch noch mal was anzugucken?
Auf jeden Fall. Es gibt einige der Künstlerinnen, die auch schon in Berlin gezeigt wurden oder die aus Berlin stammen.
Mona
Hatum
zum Beispiel.
Es gibt einige taiwanesische Künstlerinnen. Mona Hatum ist gerade aktuell bei uns auch in der Sammlung zu sehen, ganz genau. Oder auch viele andere Künstlerinnen. Und es gibt auch taiwanesische Künstlerinnen, die tatsächlich auch schon seit vielen, vielen Jahren in Berlin eben leben. Also da gibt es ohnehin schon viele Verbindungen. Und die sind eben auch Teil des Ganzen, was wir nach Taipei hier gebracht haben.
Von der Biennale in Taiwan jetzt zu einer anderen. In weniger als 2 Wochen findet die UN-Klimakonferenz statt. Der Austragungsort ist die nordbrasilianische Stadt Belém, das Tor zum Amazonas, und parallel zur COP30 in Belém die Amazonas-Biennale. Die findet in diesem Jahr zum 2. Mal statt, zeigt Arbeiten von 74 KünstlerInnen aus 8 Ländern, über die sich der Amazonas erstreckt, also zum Beispiel Peru, Kolumbien oder Guyana. Und die Biennale das Amazonias, die will nicht ankämpfen gegen die große Schwester, die zeitgleiche Biennale in São Paulo, nach Venedig die älteste Biennale der Welt. Die Amazonas-Biennale möchte der eigenen Region die Kontrolle über die Narrative und ihre Zukunft zurückgeben. Und deswegen werden neben Kunstausstellungen auch soziokulturelle Initiativen gefördert. Mehr von Karen Mieseberger.
Belém, Brasilien. Die weltberühmte São Paulo Biennale ist rund 3,5 Flugstunden von hier entfernt. Sie findet in einem extra für die Ausstellung von Oscar Niemeyer und Helio Ochoa entworfenen, lichtdurchfluteten Pavillon in einem riesigen Park statt. Ihre kleine Schwester, die Bienal des Amazonas, wird in einem ehemaligen Kaufhaus gezeigt.
Meine Mutter hat 30 Jahre lang als Kassiererin gearbeitet, auch in diesem Gebäude. Sie kam vom Landesinneren nach Belém, um den Lebensunterhalt für mich und meine Schwester zu verdienen. Gleich in meinem ersten Lebensjahr arbeitete sie in diesem Gebäude hier, das ein Kaufhaus war. Und an diesem Ort verlor sie viel von ihrer Freude und ihrem Zauber. Diese Arbeit ist eine Hommage an sie und viele andere Frauen, die arbeiten und die man im Alltag oft übersieht.
Das sagt Homa Hio, eine der ausstellenden KünstlerInnen der Amazonas-Biennale. Ein Teil der von der Manuela Moschkos und ihrem Team kuratierten Biennale war auf einem Boot auf dem Wasser, um sein Publikum zu erreichen. Der Fluss als Heimat ist nicht nur ein Motiv in der Ausstellung, sondern die Lebensrealität vieler Menschen in Belém und Umgebung. So auch Homa Hio, deren Familiengeschichte für die Region echt typisch ist. Seit den 1970er Jahren ziehen immer mehr Menschen aus dem Regenwald in die Großstadt, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Die diesjährige Ausgabe der Biennale greift das auf. Sie folgt dem kuratorischen Konzept Grüne Distanz. Der Begriff stammt aus einem Roman des brasilianischen Autors Benedicto Monteiro aus dem Jahr 1971. Er soll die Entfernung in der Region als verbindendes Element für Austausch, gemeinsames Erinnern und kollektive Kreativität verstehen lassen, unabhängig von staatlichen Grenzen. Große Themen auf der Biennale sind die Verbindung von Mensch und Natur und die Sichtbarmachung indigener Perspektiven. Das geschieht nicht immer so, wie EuropäerInnen es vielleicht erwarten. Eine Videoarbeit beispielsweise zeigt futuristische Welten in knalligen Farben, bei denen ein grüner Helikopter über pinke und grüne Naturszenarien hinwegfliegt. Außerdem gibt es Videospiele und eine Wand voller Schallplatten, unter die der Künstler eigene Gemälde geschmuggelt hat, die fast in der Vinylflut verschwinden. Eines der sich ebenfalls durchziehenden Themen, die Abwanderung in die Städte. Dies ist auch in der Arbeit von Homa Hio präsent. In einer ihrer Collagen sind Kopien der Gehaltsnachweise ihrer Mutter zu sehen. Darüber Fotos. Im Bikini reckt Homa Hios Mutter ihre Arme nach oben, posiert mit einem Tuch im Wasser und liegt mit ihrer Tochter zu Füßen am Strand, während sie sich umarmen. Während die Amazonas-Biennale stattfindet, steckt Belém mitten in den Vorbereitungen für die COP30. In der Stadt und drumherum wird viel dafür gebaut. Die Lebenshaltungskosten sind bereits im Vorfeld der Konferenz stark angestiegen. Chico Ribeiro lebt außerhalb der Stadt und thematisiert das Periphere auch in seinen Gemälden. Bei der Biennale sind es große Ölmalereien, die NachbarInnen in Alltagssituationen wie beim Kakaosammeln und der Gartenarbeit zeigen. Auch er spürt die Veränderungen in der Stadt.
Es gibt einen großen Prozess der Immobilienspekulation in Belém und Ananin Deo. Außerdem eine Straße, die Avenida Liberdade, sehr nah an der Region. Wenn man weitergeht, kommt man in die Quilombola-Community Abacatal. Die Straße geht sehr nah an dieser und anderen Gemeinschaften vorbei. Diese Veränderungen durch den Bau sind sehr drastisch und haben die lokale Wirtschaft beeinflusst. Zum Beispiel Garnelenfischer, die ihren ganzen Verdienst darauf aufgebaut haben, und es nicht mehr können.
Das sagt Chico Ribeiro, aka Hubi, Filmkünstlerin. Es ist wichtig, dass bei der COP indigene Personen gehört werden.
Meine Meinung zur COP bezieht sich auf diesen Raum, in dem wichtige Fragen für die Völker, die tatsächlich im Wald leben, diskutiert werden. Ich denke, es ist ein Raum, um diese Völker zu hören. Mein Film wird auch im Klimaobservatorium gezeigt. Das ist eine Bewegung in Brasilien, die über klimatische Themen spricht und die Bevölkerung darüber informiert. Leider leben wir fast am Ende der natürlichen Reichtümer. Wir sehen den Wald dort stehen, aber tatsächlich steht er nicht. Die Völker, die wir sehen, werden nicht geschützt. Die COP ist wichtig, um diese traditionellen Völker zu hören, die den Problematiken ausgesetzt sind.
Belley als Ort für Kunst mag auf der internationalen Karte der Kunstwelt noch nicht so stark verankert sein. Aber die Perspektiven, die bei der Amazonas-Biennale gezeigt werden, sind mehr als sehenswert. Vielleicht sollte der Blick nach Brasilien nicht nur nach São Paulo, sondern auch zunehmend in die Peripherie des Landes gehen. Denn er lohnt sich.
Karen Miesenberger über die Amazonas-Biennale. Was fehlt jetzt noch zur Vorbereitung auf das Wochenende? Die Kulturpresseschau von Arno Orzesek.
Die allermeisten Menschen in diesem Land sind nicht wahnsinnig, schlagen keine Leute zusammen und kotzen auch nicht in Shitstorms ab. Und all die Guten, die hier rumlaufen, müssen ein Bewusstsein dafür bekommen, dass sie diejenigen sind, die diese Gesellschaft tragen. Wir sind echt besser als all dieser antisoziale Scheiß, behauptet der Soziologe Harald Welzer in der Frankfurter Rundschau. Und wir lassen das so stehen, wäre ja schön, wenn es stimmt. Zum antisozialen Scheiß, den Welzer anspricht, gehören auch gewisse Einflüsse und Ausflüsse der KI, gerade in den sozialen Medien. Und das beschäftigt Anne-Kathrin Leclerc unter dem Titel »KI muss in Therapie« in der Tageszeitung. Laut diversen Studien sinkt in den Industrieländern seit 2022 die Social-Media-Nutzung, was Leclerc verständlich findet. Kein Wunder, die sozialen Medien sind kaum noch sozial. Sie sind zu endlosen Scrollmaschinen geworden, getrieben von einem Algorithmus, der Aufmerksamkeit melkt wie eine Ressource. Deshalb ist es mittlerweile auch mehr als ein Gefühl. Die Betreiber werden immer nervöser und versuchen mit immer aggressiveren Methoden, die Menschen auf den Plattformen zu halten. Aber die Menschen sind müde. Sie haben keine Lust auf aggressive Werbung, unübersichtliche Feeds und eine Umgebung, in der ein virales Video am nächsten Tag den Jobverlust bringen oder einen Shitstorm hervorrufen kann. Anne-Kathrin Leclerc in der Taz. Für einen Blaublütigen wie Andrew Mountbatten Windsor, bis kürzlich Prinz Andrew, dürfte der Verlust seines wichtigsten Titels ähnlich unangenehm sein wie für Rotblütige ein Jobverlust. Aber nun ist es so. König Charles hat seinem Bruder den Prinzentitel entzogen, und zwar, um möglichen weiteren peinlichen Enthüllungen vorzubeugen, vermutet Gina Thomas in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und lässt kein gutes Haar am Ex-Prinzen. Die ausdrückliche Sympathiebekundung des Königpaares mit den Opfern jeder Form des sexuellen Missbrauches steht im Kontrast zu Andrews arroganter Selbstverteidigung. Mit Dünkel, Unaufrichtigkeit und einem rundum widerwärtigen Verhalten hat er sich selbst zu einem nutzlosen Leben als Ausgestoßener verdammt, ohne einen Hauch von Reue zu zeigen. Gina Thomas in der FAZ. Obwohl unbescholten wurde die israelisch-französische Soziologin Eva Illouz vom sogenannten Love Lab der Erasmus-Universität in Rotterdam ausgeladen. Sie sollte, wie der Berliner Tagesspiegel berichtet, ursprünglich einen Vortrag über romantische Liebe und Kapitalismus halten. Das Love Lab begründet die Ausladung mit Unbehagen, da Illouz auch an der Hebräischen Universität in Jerusalem lehrt. Für Eva Illouz eine echt antisemitische Entscheidung, so Gerrit Bartels. Anders lässt es sich wohl kaum ausdrücken und interpretieren, obwohl Eva Illouz eine scharfe Netanjahu-Kritikerin ist und auch das israelische Vorgehen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung alles andere als gut heißt, beklagt sie auch den bei den Linken und in der akademischen Welt immer weiter um sich greifenden Antisemitismus. Blicken wir noch kurz in die Sonntagszeitung. In der Reihe Unter vier Augen erzählt Boris Profalla in der Welt am Sonntag von einem Treffen mit der Schauspielerin Bibiana Beglau und hält fest, als vor Energie sirrende Verwandlungskünstlerin beschrieb der Stern sie 1999 und daran hat sich nichts geändert. Von den großen Bühnen und der Kinoleinwand kennt man sie ebenso wie als begnadete Interpretin literarischer Texte. Sie schafft es, Texten immer wieder neues Leben einzuhauchen und den Staub von ihnen zu wischen. Nur ein Büchlein über David Bowie wollte Frank Schätzing schreiben. Entstanden ist das 400-Seiten-Werk Spaceboy über David Bowie und über mich. Am Ende eines Interviews mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bemerkt Schätzing: Ich würde so gerne noch so vieles ausprobieren und ich weiß, ich muss Prioritäten setzen. Im Zuge der Recherche fand ich heraus, dass Bowie genau dies ebenso zusetzte. Nicht die Angst vor dem Tod, sondern dass unserer unendlichen Schaffensfreude ein Ende gesetzt wird. Und sehen Sie, genau darin liegt der Sinn. die Zeit zu nutzen. Ein gutes Schlusswort, oder? Schönes Wochenende.
Dem schließe ich mich an. Arno OC6 Kulturpresseschau war das. Und ich verabschiede mich bis zu den Nachrichten von Ihnen mit Decker und Maybe Oktober. Der ist dann nämlich auch vorbei. Gute Nacht.